Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ebru Taşdemir, Journalistin bei der Wochenzeitung Der Freitag. Herzlich willkommen hier im Studio, Frau Taşdemir.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Sehr gerne. Und ich war ganz überrascht oder ganz beglückt. Sie haben mir ein Geschenk mitgebracht, türkischen Honig. Dankeschön. Können wir ja gleich mal on air naschen. Obwohl, es ist vielleicht ein bisschen zu klebrig. Dann verklebt es die Stimmbänder.
Es verklebt die Stimmbänder und meine Mama ist gerade da und hat mir das mitgebracht. Und sie hat natürlich nicht nur eine Packung mitgebracht, sondern mehrere. Und ich dachte, das ist ein schönes Geschenk. Also nach Plätzchen ist das so das Mittel der Wahl momentan, wenn ich irgendwo hingehe und ich finde türkischen Honig oder Lokum, wie man auf Türkisch sagt, vor allem dieser aus der Ägäis, weil der kommt aus einem speziellen Ort und zwar ist da Mastixharz drin, aus Chios, ganz, ganz bekannt und es hat so einen speziellen Geschmack, es schmeckt so ein bisschen wie Racina, wenn Sie das kennen, also dieser griechische Wein, also so ein bisschen holzig, harzig und ich mag das sehr, also vor allem zum Espresso oder zum Mokka und ich dachte, vielleicht ist das auch was für Ihre Redaktion, zumindest mal was anderes.
Ich glaube, das wird heute unser Dessert in der Kantine.
Sehr schön.
Ja, und gerade vor einem kurzen Moment, wir haben es in den Nachrichten gehört oder Sie vielleicht auch, die Sie zuhören, es ist bekannt gegeben worden, welches Foto des Jahres die Hilfsorganisation UNICEF gekürt hat. Und ich habe es mal mitgebracht, es liegt hier im Studio vor, es zeigt zwei Kinder in der zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der ägyptischen Region Tigray, die da sitzen und lesen. Gute Wahl, Frau Taşdemir.
Ja, ich finde, das ist ein ganz bezauberndes, ein sehr stilles Bild, aber auch ein sehr mächtiges, also ein wirkmächtiges Bild. Und es ist so schön, wie dieses Licht aus diesem einen Buch oder Blatt, ich weiß nicht, was das genau ist, in das Gesicht des kleinen Jungen strahlt und auch das Gesicht des Mädchens ist angestrahlt. Und darum drumherum ist diese Zerstörung, aber trotzdem sind diese Kinder sehr beseelt. Also es ist ein sehr, sehr angenehm, symbolisches Bild im Sinne von, was Lesen ausmachen kann, was Lesen vielleicht auch im Leben dieser Kinder vielleicht auch ausmachen kann, was Bildung vielleicht auch bedeutet, aber auch natürlich, dass man die Zerstörung drumherum nicht ausblenden kann, ne? Trotz der Schönheit.
Ja, und wir sortieren heute das thematische Fotoalbum dieses Tages und wir sind gleich erstmal bei zwei Staatschefs vorm Kamin. Die haben auch ein relativ gutes Fotomotiv abgegeben, würde ich
Sie?
Sagen. Wir sprechen gleich drüber. Die Journalistin Ebru Taşdemir ist mein Gast heute Mittag. Sie arbeitet für die Wochenzeitung Der Freitag. Frau Taşdemir, das sah ja, finde ich zumindest, recht weihnachtlich heimelig aus, als da der ukrainische Präsident Zelensky im Weißen Haus am Abend mit dem US-Präsidenten Joe Biden vor einem Kamin saß. Und Zelensky hat Biden während dieses Gesprächs dann recht medienwirksam so eine Medaille überreicht. Die war von einem ukrainischen Soldaten, der gerade auch kämpft. Und Biden hat im Gegenzug neue Milliardenhilfen für die Ukraine in Aussicht gestellt. Natürlich nicht wegen dieser Medaille, das klang jetzt vielleicht so, aber zumindest hat man doch gemerkt, okay, das ist ein Geben und Nehmen. Und Zelensky hat auch im US-Kongress eine Rede gehalten und unter anderem das hier gesagt.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
Ja, also ich übersetze mal kurz, ihr Geld ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die globale Sicherheit, hat er gesagt. Und dann, wir haben es gehört, gab es Applaus und Standing Ovations tatsächlich von den Abgeordneten und Senatoren, Abgeordneten, SenatorInnen auch. Macht Ihnen das Hoffnung, das so zu hören und zu sehen, Frau Taşdemir?
Oh, ist das eine schwierige Frage. Ich hätte gern Hoffnung in dem Sinne, dass ein Ende des Krieges absehbar ist. Und ich meine, wenn die Temperaturen bei uns runtergehen, so wie wir es in der letzten Woche hatten, dann denkt man natürlich schon sehr. Eigentlich, wir haben es sehr bequem, wir können in die Wohnung und können wir wahrscheinlich darüber diskutieren, ob jetzt 17 oder 18 oder 19 Grad im Wohnzimmer. Aber die Menschen in der Ukraine haben das leider nicht, diese Option, sich zu überlegen oder sich ins Warme zurückzuziehen und sind und werden eben beschossen. Und in dem Sinne, Hoffnung ist vielleicht ein sehr hochtrabendes Wort, aber es sind vielleicht kleine Hoffnungsschimmer und ich bin freue mich auf den Tag, wo wir sagen können, endlich der Krieg ist beendet oder diplomatische Gespräche sind zumindest aufgenommen worden, Friedensgespräche oder so. Also es ist alles etwas beschwerlich, das merke ich auch, aber es ist natürlich auch viel mit Symbolik verbunden, ne? Also Sie haben das gerade angesprochen mit der Medaille und auch mit der Fahne, die Nancy Pelosi aufgemacht hat, dann während der Rede und so. Also es ist viel mit Symbolik verbunden und natürlich auch Bildern, die wichtig sind, auch für die öffentliche Meinung natürlich auch wichtig sind, dass die Unterstützung weiterhin noch da ist. Aber Hoffnung würde mir wirklich machen, wenn wir wissen, okay, der Krieg ist bald zu Ende. Also das wären so, das wäre so das, was mich wahrscheinlich auch weitertragen würde. Aber alles andere finde ich zurzeit und auch ja, das mit den Waffen und so, das ist, na, also mit der Zusage mit den Patriots und auch mit der militärischen Hilfe. Natürlich möchte man, dass es, dass ein Land wie die Ukraine, die sich gerade diesem Angriffskrieg stellen muss und das ja auch wirklich weitaus länger gemacht hat, als so viele internationale BeobachterInnen gesagt haben, dass die sich wehren müssen und natürlich auch dagegen ankämpfen müssen. Aber auf der anderen Seite, ne, es sind immer noch Waffen und so diese junge Pazifistin in mir oder diese junge Friedenskämpferin, ja, da sträubt sich schon was, aber auf der anderen Seite natürlich. Also das Pragmatische ist natürlich, ja, Waffenlieferungen, das stimmt. Aber schöner wäre wirklich ein Datum, wo wir wissen, oder der Tag, wo wir wissen, Zelensky ist noch am Leben. Es sind ganz, ganz, also es werden keine Schäden mehr sein, es werden keine Menschenleben mehr gefordert und weder auf ukrainischer noch auf russischer Seite, weil es werden ja auch, ja, junge Männer getötet, die vielleicht gar nicht in den Krieg ziehen wollen und so weiter. Also das wäre für mich ein Datum, wo ich Hoffnung habe, aber noch nicht, ehrlich gesagt.
Ich muss sagen, ich bin da vielleicht leichter zu beeindrucken, aber mich hat schon diese Einigkeit beeindruckt, die da demonstriert wurde. Also gestern in Washington zwischen Biden und Zelensky. Also US-Präsident Biden hat ja auch nochmal in Worten deutlich gemacht. Ja, wir hören es mal. Ich kann dann nach wieder übersetzen.
But I want you to know, President Zelensky, I want you to know that all the people of Ukraine to know as well. The American people have been with you every step of the way and we will stay with you. We will stay with you. For as long as it takes.
Also dieses, ich möchte, dass Sie wissen, Präsident Zelensky, dass wir Sie weiterhin unterstützen, whatever it takes, also komme, was wolle. Und wenn man das wörtlich nimmt, dann heißt das schon auch, dass die USA mit allem, was in ihrer Macht steht, in ihrer militärischen Macht auch, haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, ja, verhindern möchte, dass Putin diesen Krieg gewinnen kann. Und ich finde, das hat er schon mit großem Nachdruck gesagt und da setze ich schon Hoffnungen rein.
Mhm. Das war ja auch eine Ansage eigentlich auch an das Repräsentantenhaus, ne? Denn seit den Zwischenwahlen, also die Republikaner werden im nächsten Jahr weitaus mehr Macht haben als jetzt und dass eben auch die Förderung und auch die finanziellen Mittel weiterhin gewährleistet sind, das war natürlich auch eine Ansage an sein eigenes Haus und dann an seinen eigenen Kongress. Und in dem Sinne muss er sich natürlich siegesgewiss geben und auch natürlich unterstützungsgewiss geben, weil die Ukraine wird am meisten natürlich von den USA derzeit unterstützt, natürlich auch mit Hilfe der EU oder den EU-Ländern. Und ich glaube, es geht auch darum, seinem eigenen Land zu signalisieren, wir stehen an der Seite eines westlich orientierten ukrainischen Regierungsoberen und eben gegen den Angriff oder gegen die Übermacht des russischen Präsidenten Putin.
Ich fand ganz spannend, das ZDF hat eine kleine Stelle zitiert, beziehungsweise das ZDF hat auch berichtet, alle geben sich siegessicher, alle inszenieren sich natürlich auch so, da haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen. Und trotzdem ist denen eine Stelle aufgefallen, die ich auch mal aufwerfen möchte, die schon finde ich, nochmal zeigt, wie viel da auch doch Teil dieser Inszenierung und dieses sich selber gut zureden ist. Das ZDF zitiert Zelensky, der gefragt wird, was er den Amerikanern denn wünscht. Und seine Antwort ist Frieden und dass sie ihre Kinder aufwachsen sehen können. Und dann hat er noch gesagt, wir werden gewinnen und ich möchte wirklich, dass wir gemeinsam gewinnen. Dankeschön. Da gab es eine Pause und dann hat er gesagt, nee, nicht, ich möchte, ich bin mir sicher. Mhm. Was sagt das aus Ihrer Sicht?
Präsident Zelensky ist ja wirklich sehr gut in der Rhetorik und sehr rhetorisch auch gewandt und verwendet auch die richtigen Bilder. Also je nachdem, wo er auftritt, verwendet er die richtigen historischen Bilder zumindest. Und dieses Ich möchte zeigt ja noch mal ein bisschen Schwäche, habe ich das Gefühl. Ne? Also ich möchte, muss sein, kann nicht, muss aber auch nicht. Und dann noch mal mit Nachdruck zu sagen, nein, so wird es sein. Das zeigt ja auch, was für ein guter Rhetoriker er ist. Ne? Also dass er wirklich in einer Sekunde nachdenkt und sagt, oh nein, also das kommt ganz, ganz falsch an, also muss ich nochmal weitaus präsenter sein. Und Er nutzt wirklich sehr, sehr gut die sozialen Medien. Er nutzt wirklich auch die Wirkmacht der Bilder und er nutzt natürlich auch rhetorische Bilder und auch auch dieses stilistische Auftreten von ihm und so weiter, was ja auch immer wieder angekreidet wird. Also das sind schon sehr, sehr ausgeklügelte Formen der Präsenz, die ja auch wichtig sind, ne? Also ich meine, wir leben alle von Bildern und natürlich auch von bestimmten rhetorischen Bildern, die etwas in uns anklingen lassen. Und Sie hatten jetzt ja schon gesagt, dass sie so eine gewisse auch Begeisterung spüren oder zumindest hoffnungsvoll sind. Und ich meine, das kann er wirklich gut, ne? Also dass er wirklich Hoffnung schüren kann und immer wieder auch zeigen kann, wir stehen zusammen, ich bin hier an der Front und ich treffe mich mit allen wichtigen Personen. Also die Menschen, die in der Ukraine sind und natürlich auch unter schwerem Beschuss sind, können auf diesen Menschen setzen, also können auf ihre Personen ganz oben setzen. Und ich meine, dieser Ausflug jetzt auch für die 6 Stunden in die USA ist natürlich auch nochmal, ich kann aus diesem Land raus. Ich werde kommen, ich werde wiederkommen und ich werde weiterleben. Also das sind natürlich auch nochmal so ganz, ganz interessante Sachen, die nicht gesagt werden. Aber dieses, dass er aus dem Land raus kann und dann wieder einreisen kann, das sind schon, also ich finde es total spannend, ne? Also wie er damit spielt auch.
Und Sie haben diese Allianz, die er ja dann eben rhetorisch doch nochmal verfestigt, indem er eben sagt, nee, genau. Ich weiß, dass wir siegen werden, auch gemeinsam siegen. Damit meint er ja in dem Fall die USA. Das zeigt ja aus meiner Sicht schon nochmal so auch diese Richtung. Er hat ja ganz klar auch gewählt, als erste bekannte Auslandsreise die USA zu nehmen. Und es wurde jetzt immer mal auch spekuliert, warum er nicht auf dem Rückweg vielleicht noch einen Zwischenstopp in Brüssel macht oder so. Und jetzt kam gerade kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen, die Eilmeldung, dass es jetzt eine Einladung aus Brüssel gibt. Der ukrainische Präsident Zelensky ist für Februar eingeladen worden. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Das heißt, es wird jetzt nicht der Rückflug, der einen kurzen Zwischenstopp macht. Aber auch da meldet sich ja eben nochmal ein anderer westlicher Partner und hebt die Hand und sagt, hallo, wir sind auch noch da, möchten Sie nicht auch noch mal zu uns kommen?
Ja, ich weiß nicht, wann genau im Februar, das wissen wir beide, glaube ich, gerade nicht, ne? Das ist noch nicht klar. Und ich meine, klar, dann sind es quasi 365 Tage Krieg gewesen in der Ukraine und das ist natürlich also für die Außendarstellung auch des ukrainischen Präsidenten ist es natürlich wichtig, um auch weiterhin nochmal auf die Solidarität der Menschen in der EU, natürlich auch der Bewohner der verschiedenen Länder in der EU, also er muss darauf zählen und darauf setzen können. Und ich glaube, also es hat wieder eine bestimmte Symbolik, diese Einladung, und natürlich auch, also ich vermute, dass er dieser Einladung auch folgen wird. Und es geht ja auch darum, weiterhin das Thema Ukraine nicht auf Platz 2 oder 3 in den Nachrichten rutschen zu lassen.
Ebru Taşdemir von der Wochenzeitung Der Freitag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat in einem Interview ein paar Vorschläge gemacht für Dinge, die sie ändern möchte. Und zwar möchte sie unter anderem das Wahlalter für die Bundestagswahl absenken. Wenn es nach ihr ginge, sollen die Bürgerinnen und Bürger schon ab 16 wählen dürfen. Ebru Taşdemir ist mein Gast heute Mittag von der Wochenzeitung Der Freitag. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
Da bin ich begeistert. Ganz, ganz toll. Also Sie hatten ja auch gestern einen Überraschungsgast dabei, die sich auch für das Wahlalter eingesetzt hat. Emma, die Debatten-Queen, aber natürlich fällt mir der Nachname nicht
Emma
ein.
Emma de Bourdais. Wir haben einen O-Ton auch von
wunderbar,
ihr.
Genau.
Dann lassen wir Sie kurz zu Wort kommen,
sehr
was
gerne.
Sie dazu sagt. Genau, sie ist, wie war Bundessiegerin des Wettbewerbs Jugend debattiert und ist jetzt Praktikantin bei der Hertie-Stiftung und setzt sich da im Jugendbeirat eben auch für Dinge ein. Also lassen wir Sie mal kurz sprechen, was sie dazu sagt. Wahlalter ab 16.
Gerade mal nochmal in Bezug auf den demografischen Wandel ist natürlich sowas wie Wahlen ab 16 auf Bundestagsebene ein unglaublich großes Thema, wo man sich schon fragt, wann kommt denn da nicht nur das Zeichen, sondern auch irgendwie eine wirkliche Verständnis dafür, dass politische Bildung und politische Teilhabe total eng miteinander zusammenhängen.
Also Sie nicken heftig.
Wahnsinn.
Ist
ja,
noch was dazugefügt?
Nein,
dazu
überhaupt nicht. Also ich finde es auch so, so wichtig, vor allem, weil es... Ja, also wir haben die wenigsten Jugendlichen, glaube ich, ever in der Geschichte der Bundesrepublik. Und deshalb finde ich das total wichtig, dass Demokratie von ganz, ganz früh aufgelernt wird. Und ich glaube, es bringt auch wirklich was, wenn man jungen Menschen sagt, du hast Verantwortung ab 16. Das geht ja schon, ne? Bei den Europawahlen geht das, bei den Kommunalwahlen. Und warum nicht auch bei den Bundestagswahlen? Und ich glaube, also ich hoffe, ne, das ist so meine große Hoffnung, dass das auch ein bisschen was in der Politik bewegt. Also andersrum. Also ich glaube, die jungen Leute stehen in den Startlöchern und wollen wählen und wollen auch mitbestimmen. Aber auf der anderen Seite, dass sich so ein bisschen die Alten auch hinbewegen müssen und sich überlegen müssen, okay, wie machen wir jetzt Politik so interessant, dass wir auch wirklich jüngere Leute mitnehmen?
Gleichzeitig, Sie haben gerade die Verantwortung schon angesprochen. Ja, gibt es auch PolitikerInnen, die dagegen argumentieren und die eben sagen, ja, um das Wahlalter abzusenken, müsste das Grundgesetz geändert werden. Das ist einerseits irgendwie auch ein bürokratischer Aufwand, auch ein zeitlicher Aufwand natürlich. Und es müssen dafür dann eben 2/3 der Abgeordneten im Bundestag der Änderung zustimmen. Und ja, zum Beispiel Philipp Amthor, der CDU-Politiker, der sagt, ja, diese Verantwortung, die darf man auch nicht unterschätzen. Er sagt eben, ja, wenn man mit 16 noch nicht mal einen eigenen Handyvertrag abschließen darf oder einen Mietvertrag unterschreiben, dann sollte man vielleicht auch nicht diese politische Verantwortung tragen, die man dann ja schon auch mit dieser Stimme tragen würde.
Ja, ich verstehe diese konservative Position sehr. Nicht, dass ich sie logisch nachvollziehen kann, sondern ich verstehe, aus welcher Ecke das kommt. Ne? Man muss natürlich die jungen Leute am besten ganz, ganz weit von sich fernhalten, es sei denn, sie kommen zu den zur Jungen Union. Und ich kann es nicht, also ich kann es intellektuell nicht fassen, weil ich denke, es kann, was heißt nicht intellektuell, also ich kann es einfach nicht, mir nicht logisch erklären, weil ich denke, das ist so, so wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzugestalten. Und wie kann man das besser als über politische Mitbestimmung sich wählen lassen können, selber wählen und auch zu überlegen, welche Parteien entsprechen mir eigentlich? Ne? Oder es muss ja auch nicht 100% sein, aber dass man überall ein bisschen gucken kann, dass man in diese Wahlversprechen, dass man vielleicht auch ein bisschen hinter die Wahlversprechen gucken kann. Und ich meine, also wenn jemand einen Handyvertrag mit einer Wählerstimme vergleicht, dann fällt mir auch nichts mehr ein.
Jetzt haben Sie ja das Argument, dass eben das Herabsetzen des Wahlalters die politische Bildung verbessern würde, auch schon gebracht. Oder ja. Eben haben wir auch Emma de Bourdais, die 18-jährige Nachwuchspolitikerin, würde ich fast sagen, ja, auch gehört, die das auch so sieht. Aber es ist ja nicht so, und das haben Sie auch schon erwähnt, dass 16-Jährige noch gar nicht wählen dürfen. Ne? Mhm. Auf Kommunalebene für Europawahlen geht's. Und es gibt ja auch schon das Wahlrecht ab 16 auf Landesebene in verschiedenen Bundesländern, genau. Also Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Man könnte es ja auch so sehen, dass man sagt, gut, erstmal ist das Ziel, das auch bundesweit in den Ländern einzuführen und dass ja da die Schülerinnen und Schüler das wirklich so kennenlernen und dann das Bundeswahlrecht aber eben trotzdem bei 18 zu lassen. Also dann hat man so Übung ist jetzt nicht richtig, aber dann haben sie da diese Möglichkeit auch der politischen Bildung schon mal auszuprobieren und dann mit 18 wirklich auch sehr gut informiert schon dann das Kreuzchen machen zu dürfen.
Ich bin so ein bisschen gegen dieses Zögerliche immer wieder. Ne? Also immer dieses so Punkt, 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 Punkt und hier so ein bisschen und föderales System, ich kann es verstehen. Aber warum nicht mal in die Vollen greifen und sagen, wir machen das jetzt. Also warum testet man das nicht aus? Ne? Genauso wie mit dem kommunalen Wahlrecht eben für nicht-deutsche Staatsbürger zum Beispiel. Warum testet man das nicht aus? Oder eben auch für das Wahlrecht für alle. Also das sind so Punkte, ich finde, wenn es so ein also wirklich auch manchmal Demokratiezerwürfnis gibt in diesem Land. Ne? Es gibt ja eine große Zahl von NichtwählerInnen. Warum testet man, also was heißt testen? Also warum versucht man nicht zu gucken, wie kriege ich eigentlich Menschen dazu, politisch mitbestimmen zu wollen? Und das geht vielleicht eben über das Wahlrecht ab 16 bundesweit. Und es geht vielleicht auch darum, dass man Menschen, die schon seit Jahren hier leben, arbeiten, Familien haben, Kinder erziehen und so weiter, dass man denen das Wahlrecht vielleicht auch, dass man denen das Wahlrecht überträgt und sagt, ihr lebt hier, natürlich sollt ihr mitbestimmen. Ne? Also auf jeder Ebene, weil es betrifft ja euch ja auch. Ne? Es geht um Sozialpolitik, es geht um Wohnungsbaupolitik, es geht um Arbeitsmarktpolitik, es geht um Familienpolitik. Und das sind 11 Millionen Menschen. Also es ist ja keine große Zahl. Und ich meine, diese Menschen einfach außen vor zu lassen, finde ich schon ein bisschen, nicht demokratiegefährdend. Das würde ich, also es ist ein großes Wort vielleicht, das ist mir gerade eingefallen. Aber es ist schon ein Nicht-Sehen-Wollen von Möglichkeiten, von demokratischer Partizipation.
Dabei gibt es ja, wenn wir jetzt bei dem Punkt bleiben, Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sagt, ja, die Einbürgerung soll erleichtert werden. Da könnte man ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn man sagt, man kann leichter die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen, dann hat man ja gleichzeitig auch sehr viel schneller mehr Wählerinnen und Wähler.
Sie wissen schon, wie niedrig die Einbürgerungszahlen sind. Ne? Also wir sind im unteren Drittel auf der EU-Ebene und das sagt ja auch was. Es ist wahnsinnig bürokratisch. Leute reichen ihre Papiere ein und warten manchmal 2 Jahre. Und es hängen so, so viele Punkte dran. Man muss diesen Eignungs-, also Spracheignungstest und Einbürgerungstest.
Na, der soll ja abgeschafft werden.
Hoffentlich. Nee, nicht für alle. Ne? Also der soll für Menschen ab 67 abgeschafft werden. Also alle anderen müssen diesen Test bestehen. Straffreiheit, gut, kann ich verstehen. Also dass man das nachweisen muss, kann man auch überlegen, wie man das macht. Also wenn jemand mal eine Strafe abgesessen hat, dann, ne, dann ist er ja rehabilitiert letztendlich. Dann muss man fortwährende Lohnfortzahlungen nachweisen und so weiter. Also es hängen so viele Sachen dran, die man einreichen muss und dann dauert das noch mal Jahre. Also dass die Leute mürbe werden, kann ich total verstehen. Und es kostet einfach 500 Euro. Ne? Also es ist nicht wenig. Und deshalb, also wenn Sie sich eine Familie vorstellen mit Kindern, okay, für Kinder ist das ein bisschen günstiger, aber nee, 500 oder 250, ich gucke gleich nach, aber es ist auf jeden Fall mehrere hundert Euro und die muss man erstmal haben und deshalb das mit der Einbürgerung, ich finde es total gut, aber das hätte vor 20 Jahren passieren müssen und jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, wie kriegen wir mehr Menschen dazu, politisch, demokratisch partizipieren zu wollen, schwieriges Wort.
Evo Taşdemir von der Wochenzeitung Der Freitag hat keine Angst vor schwierigen Wörtern, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Twitter kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Und der Twitter-Chef Elon Musk, der war ja in der Kritik, weil er zum Beispiel willkürlich Mornalisten-Accounts, steht hier bei mir, das ist es nicht, Journalisten-Accounts gesperrt hat. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt ganz aktuell in einem Brief an die EU-Kommission gefordert, schärfere Auflagen für Twitter zu prüfen, weil ihn die Entwicklung unter dem neuen Chef Musk mit großer Sorge erfülle, hat er gesagt. Das war Sven Giegold, der Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und ja, Frau Taşdemir, mehr Regulierung für Twitter, ist das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Ich finde es total spannend, also was das jetzt aufwirft natürlich. Also keiner hätte sich gedacht, glaube ich, dass Elon Musk, obwohl es gab genug Warnende, muss ich auch dazu sagen, keiner hätte sich gedacht, dass es so schnell den Bach runtergeht. Und ich finde es jetzt spannend, ne, was das jetzt nach sich zieht. Wie, also die Überlegung, wie könnte man solch eine Plattform, die ja wahnsinnig diesen ganzen privatwirtschaftlichen Regelungen unterworfen ist. Wie könnte man das regulieren? Weil es ist ja ein wichtiges Medium, nichtsdestotrotz. Ne? Also Twitter ist eines der Medien, die natürlich auch, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so ist, aber ich nutze es natürlich auch, um Informationen zu bekommen. Also Iran ist für mich zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Quelle, wo ich zum Beispiel meine geliebte Kollegin Gilda Sahebi, die auch bei Ihnen letzte Woche war, verfolge und wo ich sehe, Iran-Berichterstattung läuft gerade über Twitter, weil wir so wenig aus dem Land mitbekommen. Und es gibt bestimmte Stimmen, denen man folgen kann auf Twitter. Und natürlich kann man das nicht eins zu eins übernehmen für die Berichterstattung. Aber es sind wichtige Informationsquellen auch für uns als JournalistInnen und für uns als Berichterstatterin. Und das sitzt natürlich auch für bestimmte soziale Bewegungen. Also in Deutschland fällt mir zum Beispiel ein Hashtag Ich bin armutsbetroffen, die sich dort treffen, die sich gegen diese soziale Kälte auflehnen und auch Kontakte knüpfen und eben auch nochmal zu neuen Aktionsformen finden, weil nicht jeder hat die Ressourcen, nicht jeder ist gesund, nicht jeder hat die Zeit, weil er Kinder hat, weil er einen Vollzeitjob hat an der Kasse. Und Twitter ist so ein Medium, wo man sich schnell informieren kann und schnell in Kontakt geraten kann. Und dass es eben nochmal so eine Art Regulierung gibt, finde ich total sehr spannend und interessant, weil der Markt regelt also nicht letztendlich. Ne? Also, dass der Markt nicht regelt und manchmal wahrscheinlich auch EU-Behörden, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Ebene das angesiedelt sein wird, aber ich denke schon auf EU-Basis zumindest, dass da eingegriffen wird. Spannend.
Ja, da geht es um den Digital Market Act, also der richtet sich eben oder dient der Regulierung von Unternehmen, die eben eine große Marktmacht haben, was Twitter ja ohne Zweifel hat, zumindest in diesem Bereich. Ja, ich finde diesen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, mit den sozialen Bewegungen, die da Kraft entwickeln, total spannend und wichtig. Sie haben ja auch gerade auf Ihrer Seite oder in Ihrer Zeitung Der Freitag einen Artikel dazu veröffentlicht. Also ein Kollege hat den geschrieben. Ich fand da bemerkenswert, er hat da Pierre Bourdieu zitiert, den Soziologen, der ja viel mit dem Begriff Kapital operiert. Da geht es ja eben nicht nur um das Monetäre. Also natürlich hat man mehr Macht, wenn man mehr Geld hat, weil man mehr Einfluss haben kann. Aber Bourdieu bringt ja auch diesen Begriff des kulturellen Kapitals oder des Bildungskapitals auf. Also, dass man auch Netzwerke eben auch jetzt in diesem Fall Twitter als Online-Netzwerk nutzen kann. Was ich mich aber frage, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann stimmen die ja auch nicht, also sowas wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, dann stimmen die ja auch nicht für die sozialen Bewegungen, die da eine Kraft entwickeln, weil sie sehr schnell über Twitter an Journalistinnen und Journalisten rantreten können. Also ist es dann nicht auch vielleicht ein bisschen vergebene Liebesmüh, auch als soziale Bewegung dort zu bleiben? Ist es dann nicht besser, die Kraft da rein zu investieren, wo es vielleicht in Zukunft hingeht, also auf alternative Plattformen wie Mastodon oder so?
Ich weiß nicht, ob Sie versucht haben, sich auf Mastodon anzumelden. Ich war ein bisschen überfordert mit diesen vielen Servern, die einem da vorgeschlagen werden. Ich werde es mir jetzt zwischen den Jahren nochmal genauer angucken. Aber ich glaube, für viele Leute, wie gesagt, es ist eine Ressourcenfrage. Für Leute, die Zeit haben, wahrscheinlich auch diese Muße haben und vielleicht auch das Wissen haben, sich in den sozialen Medien oder sich zumindest einzufriemeln, ist das wunderbar. Aber eben für Leute, die, die schnell Informationen suchen. Und ich weiß ja, dass es auch viele Leute gibt, die wirklich alt und gebrechlich sind und trotzdem auf Twitter sind. Und das macht mir Hoffnung, dass es ein Medium ist. Es ist natürlich immer noch, es war immer ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das haben wir ja nie vergessen. Aber zumindest, was man auch so über die Jahre gesehen hat, bei den Gezi-Protesten habe ich es zum Beispiel sehr oft genutzt. Also neben Facebook und so weiter und neben den anderen sozialen Medien. Und es war immer ein Medium, wo man sich sehr schnell informieren konnte. Was auf Twitter zuerst kam, gab es auf den anderen Plattformen nicht. Und in dem Sinne, Sie haben recht, man darf sich als Journalistin, also so habe ich die Frage verstanden, vielleicht können Sie mich nochmal korrigieren, man darf sich als Journalistin oder als Journalist natürlich nicht davon beeindrucken lassen und sagen, das ist jetzt das Abbild der Welt, so wie es ist, die Wahrheit und Wirklichkeit, die entsteht und besteht aus Twitter, aber zumindest ist es ein Informationspunkt für mich. Ne? Also natürlich höre ich zu, wenn andere Leute reden, natürlich fahre ich auch U-Bahn. Um dieses Bild nochmal zu prägen, ne? Dass wir zu abgehoben sind, sind wir nicht. Also ich bin linke Journalistin und deshalb muss ich U-Bahn fahren, weil ich kann es mir gar nicht anders leisten oder Fahrrad. Und dieses U-Bahn fahren oder auch mit Freunden, also dieses aus dem Berufskreis rausgucken, also mit Freunden reden, die Ausbildung haben, die Friseurin sind, die, keine Ahnung, in der Behörde hocken und so weiter. Also, oder die Mütter sind und total überfordert sind gerade. Und das liest man zum Beispiel auch auf Twitter. Ne? Also, dass sich Mütter gegenseitig Mut zusprechen. Also nach so vielen Jahren, oder so vielen Jahren, nach 2 Jahren Pandemie und Corona und Krankheitswellen und diese Stimmen zu lesen. Also es macht mir immer Hoffnung und Mut. Aber natürlich darf ich mich davon nicht so sehr als Journalistin in dem Sinne beeindrucken lassen, weil es ist nur ein kleiner Teil. Ne?
Wenn Sie jetzt, ja, Sie haben das Beispiel der Mütter, die sich austauschen, gebracht. Hashtag ich bin armutsbetroffen, fiel ja, glaube ich, auch schon. Oder genau, also so Menschen, die sich zusammenfinden und eben über ihre Armut schreiben, um sich Gehör zu verschaffen. Auch das hat große Reichweite auf Twitter entwickelt und ist eben dadurch auch dann in den reichweiten starken Medien aufgegriffen worden. Jetzt frage ich mich aber, ob trotzdem Twitter dann noch der richtige Ort ist, weil es da ja um ganz, ganz viele persönliche Geschichten auch geht, die sehr, sehr intim auch sind. Mhm. Und wenn man jetzt eben hört, dass auch die Hasskommentare zunehmen, dass mehr Trolle da sind, dass eben offensichtlich nicht mehr so gut rausgefiltert wird, was da eben gegen die Richtlinie verstößt, dann frage ich mich trotzdem, ja, muss man nicht dann sagen, auch als nicht so mit großen Ressourcen ausgestattete Person, okay, ich mache den Schritt und nehme die Energie und gehe woanders hin.
Ich glaube, das machen auch viele, also die diese Energie aufbringen können, aber es sind ja immer, das ist ja das Schöne bei Twitter oder ich weiß nicht, in den sozialen Plattformen wie Instagram funktioniert das ja auch, das sind immer so kleine Nischen, ne? Das sind so kleine Schubladen, kleine Welten, die man sich aufbaut und unter dem Hashtag finden sich ja ganz viele und Leute, die anonym über sich selber berichten wollen, können das auch machen. Es gibt natürlich auch Leute, die mit Klarnamen über sich berichten und sobald jemand anonym über sich berichtet, natürlich gibt es da die Gefahr von Trollen und so weiter, aber die Anonymität schützt einen ja dann trotzdem. Und natürlich, wie gesagt, niemals 1:1 übernehmen, ne? Aber man trotzdem versucht, wenn man etwas Interessantes liest, kann man daraus schöpfen, auf jeden Fall. Aber ich finde, so der Vorwurf, ne, dass wir jetzt so Twitter abbilden oder dass wir als Presse oder Printmedien oder eben auch, dass der Journalismus jetzt alles nur aus den sozialen Medien abgreift, also das finde ich ein bisschen gewagt. Und ich finde, Mastodon oder so, das, also es müsste wirklich so kleine Workshops geben oder Leute, die sagen, ich bin ehrenamtlich tätig, ich habe schon überlegt, ob ich das, also wenn ich mich eingefriemelt habe oder, ich glaube, das gibt's schon bei der Initiative, ich bin armutsbetroffen, ich bin da noch nicht ganz sicher, aber dass sie so, also dass es da wenige helfende Hände gibt, die sagen, ich helfe dir bei dem Umzug. Ne? Und das finde ich toll. Also das ist ja, das zeigt ja auch nochmal, es gibt so eine Kraft. Also diese Bewegungen generieren ja auch wieder Kraft und auch wieder Solidarität und darum geht es vielleicht auch. Und es gibt ja auch so kleine Workshops, habe ich auch schon gesehen. Ne? Also so gelingt der Umzug von Twitter auf Mastodon. Aber wie gesagt, also ich finde es total kompliziert und nichtsdestotrotz, also Twitter war so mein Medium und ich bin auch ein bisschen traurig und ich war total traurig, als Elon Musk es auch übernommen hat und ich habe schon so Freunden gesagt, du, ich bin bald weg bei Twitter und hier meine Handynummer, lass uns darüber in Kontakt bleiben, aber nichtsdestotrotz, man bleibt da und es ist auch so ein bisschen so, okay, wie lange geht das jetzt und was denkt er sich jetzt Neues aus und ich finde auch dieses solidarisch sein mit der Bewegung im Iran, mit der kurdischen Bewegung oder auch mit der Frauenbewegung, zum Beispiel auch in der Türkei, was mich interessiert, auch mit der Bewegung, ich bin armutsbetroffen oder auch mit den Müttern, die ihr Leid klar, also dieses solidarisch noch da sein, solange es geht, das ist für mich auch wichtig.
Ebru Taşdemir hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frauen dürfen in Afghanistan ab sofort nicht mehr studieren. Das Verbot haben die Taliban gestern direkt umgesetzt und haben Frauen aus den Unis nach Hause geschickt. Inzwischen haben viele Staaten darauf reagiert, die USA, Deutschland, die EU und auch die Türkei. Dieses Verbot ist weder islamisch noch menschlich, das hat der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu heute gesagt. Ebru Taşdemir ist mein Gast heute. Schauen wir momentan zu wenig nach Afghanistan, Frau Taşdemir?
Ja, ich glaube, nein, ich glaube nicht. Also ich weiß es. Es ist sehr, sehr wenig, was vor Ort nach draußen dringt, ist ja auch klar. Also es sind wenige Berichterstatterinnen vor Ort und das, was man sich zusammenklappt. Also ich glaube, internationale Medien sind da etwas mehr weiter vorne. Also ich habe heute noch mal kurz reingeguckt in die New York Times und Guardian. Da habe ich ein bisschen mehr gefunden als in den deutschen Medien, was ja auch traurig ist. Ne? Also man muss sich halt noch mal international darüber dazu bemühen. Und ja, wir müssen unbedingt hinschauen. Und deshalb, also um noch mal in die sozialen Medien, also ich glaube, das ist deshalb auch wichtig. Ne? Also vor allem so marginalisierte Stimmen wie aus Afghanistan. Es dringt wahnsinnig wenig nach draußen. Und vor allem auch aus weiblicher Sicht ist es wichtig zu gucken, was passiert mit den Frauen in den anderen Ländern, weil natürlich beeinflusst uns das auch in irgendeiner Hinsicht. Und sobald sobald Frauen woanders unterdrückt werden und eben nicht mehr den Zugang bekommen zu Bildung und zur Ausbildung, müsste uns das wirklich alarmieren. Ich weiß immer nicht, also ich meine, aus berichterstatterischer Sicht ist es wichtig hinzuschauen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, Quellen zu finden oder GesprächspartnerInnen zu finden. Dann behilft man sich mit Organisationen hier vor Ort. Die haben sehr, sehr gute Kontakte meistens. Und aus menschlicher Sicht denke ich auch, dass es unglaublich wichtig hinzugucken, weil die Frauen, die ich hier kennengelernt habe, die, also ich war am vor ein paar Monaten auf einem internationalen Frauenkongress hier in Berlin und es waren viele afghanische geflüchtete Frauen, sehr, sehr gut ausgebildete Frauen hier und die sich auch ein wenig beschweren mussten, sie hatten recht, dass wir zu wenig hinschauen und ich finde gerade deshalb, weil wir einfach verbunden sind. Wir sind verbunden und wir müssen hinschauen und es gebietet einfach, dass wir Menschen sind und deshalb auch hinschauen müssen und vor allem auch, dass wir hingucken müssen, damit auch die Taliban nicht alles machen darf, was sie macht. Macht sie trotzdem, aber eben unter der öffentlichen Beobachtung.
Ich merke dann immer, und ich würde Ihnen zustimmen, ich merke nur immer, dass momentan so viel auf der Welt los ist, was wir eben auch durch die sozialen Medien natürlich noch mehr mitbekommen, was ja einerseits gut ist, was aber andererseits mich als Berichterstatterin auch oft überfordert. Also wir schauen in den Iran, Afghanistan, der Angriffskrieg in der Ukraine, jetzt nur um ein paar Dinge zu nennen. Wir haben ja zu Beginn über das Foto des Jahres von UNICEF gesprochen, da ging es um Tigray in Ägypten. Ich komme da manchmal nicht mehr mit.
Ja, das glaube ich Ihnen. Es ermüdet mich auch. Es gab ja so einen ganz, ganz tollen Essay einer Kollegin, die selber als Nachrichtenjournalistin meinte, wisst ihr was, ich muss manchmal die Welt ausblenden, weil es überfordert mich. Und das stimmt auch. Also auch Bezug nehmt auf die sozialen Medien, weil das sind ja immer so Medien-Häppchen, ne? Das sind ja so kleine Häppchen, die tun einem gut, denkt man. Aber dieses In-Depth, also dieses tiefe Wissen, erfahren wir natürlich nicht. Und wir bekommen natürlich auch nur bestimmte Ausschnitte in der Auslandsberichterstattung mit. Und das liegt natürlich auch daran, dass das KorrespondentInnen-Netzwerk nicht so breit gestreut ist, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber diese Ermüdungserscheinungen kenne ich total und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz kluge Kommunikationswissenschaftler, die sich wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, wie man solch eine Berichterstattung über Gebiete, wo die Demokratie versagt hat, wo es Katastrophen gibt und so weiter, wie man das am Laufen hält, wo man immer wieder darauf hinweisen muss, es ist wichtig, dorthin zu schauen. Und das ist halt die große Aufgabe, einerseits als Leserin nicht wegzuschauen, also meine Aufgabe, was ich auch mache, natürlich. Ne? Also Ukraine, ich habe in der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ne? Also Gebietskämpfe, wo sind die eigentlich? Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich bin total überfordert gerade. Und dieses Hinschauen und immer wieder Hinschauen, also entweder ist man so geübt da drin und sagt, okay, ich mache das jetzt, das ist mein Job, ich mache eine halbe Stunde Zeitung lesen und dann bin ich informiert. Oder auch zu sagen, es interessiert mich einfach menschlich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den man immer wieder machen kann, dass man versucht, menschliche Dinge aus diesen Ländern an einen heranzubringen, weil natürlich auch die Emotionen uns bei der Nachrichtenauswahl und so weiter natürlich auch beeinflussen. Aber ich verstehe das total mit der Ermüdung, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ebru Taschdemir von der Wochenzeitung Der Freitag ist mein Gast heute Mittag. Frau Taschdemir, Sie haben sich aus unserer Rubrik eine rausgesucht, die nennt sich My Guilty Pleasure. Also etwas, das Ihnen sehr großes Vergnügen bereitet, was aber vielleicht auch ein ganz bisschen für Schamesröte sorgt, wenn man darüber spricht. Und ich musste sehr grinsen, als ich gehört habe, worum es geht. Erzählen Sie es den Hörerinnen und Hörern selber. Was ist Ihr Guilty Pleasure?
Das freut mich. Ich habe einige, aber ich habe natürlich das zum Jahresende mitgebracht, weil ich kaufe alle Frauenzeitschriften auf, die es gibt auf dem Markt, die vorne dieses kleine Heftchen haben mit dem Jahreshoroskop für 2023. Und dann gibt es einen Moment zwischen den Jahren oder Anfang Januar, ich weiß noch nicht ganz genau wann. Ich habe alle Frauenzeitschriften, ich habe einen kleinen Zettel mit meinem Lieblingsstift dabei und dann schreibe ich mir, da lese ich alles durch, alles. Ich bin Sternzeichen Krebs, alles durch und dann schreibe ich mir das auf, im August Erfolg im Beruf, im September aufpassen in der Gesundheit, und dann gucke ich zwischendurch mal drauf, also es ist so mein kleines Spiel fürs Jahr und dann gucke ich noch eine türkische Sendung, muss ich auch noch kurz erzählen, eigentlich ist es ein Polit-Talk und der lädt aber auch mal zum Jahresende drei AstrologInnen ein, eine Cis-Frau, ein Cis-Mann und eine queere Person und die reden dann drei Stunden lang darüber, wie es der Türkei geht, wie es der Welt geht, wie es den Sternzeichen geht, also oh mein Gott, also Horoskope sind so mein Ding. Ich glaube nicht wirklich dran, aber es macht wahnsinnig Spaß, irgendwie ja, zu gucken, wie das neue Jahr werden könnte.
Und was stand letztes Jahr drin? Also was hat sich erfüllt von den Dingen, die Sie sich dann da notiert haben?
Was hat sich erfüllt? Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr auf den Zettel geguckt, aber ich kann mich erinnern, also aus dieser Sendung, eine Astrologe hatte gesagt, es wird Probleme mit dem Weizen geben. Ne? Und ich meine, Ende 21, wer hat da an Weizen gedacht? Und jetzt denken wir natürlich auch an alle, an diese Weizenfrachter im Bosporus. Und also es ist alles wahr, fast.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind Krebs. Ich habe mir mal den kleinen Spaß gemacht und habe recherchiert und
bitte
Ihr Tageshoroskop
rausgesucht. Ich darf es nicht hören.
Ach so, darf ich es nicht sagen?
Nein, das bringt Unglück.
Na gut, dann.
Ach so, Tageshoroskop.
Ach so, das von heute. Aber das ist ja
das
dann nicht fürs Jahr.
Aber dann lesen Sie auch Ihres.
Ja, ja, das mache okay. Ich. Da steht, das ist aus einer Frauenzeitschrift, Sie haben Erfindergeist, Kreativität und Lust an geistiger Akrobatik. Die Geduld zum Zuhören, ernsthafte Gespräche und zu viel Genauigkeit sollten Sie heute nicht von sich fordern. Ich würde sagen,
ich gut
gutes Omen für die Sendung. Aber gut, weil Sie gefragt haben, für mich noch, Steinbock, vor allem in den Nachmittagsstunden ist Ihr Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für persönliche Gespräche. Na, ist ja gut, dass wir jetzt ein persönliches Gespräch haben und nicht heute Nachmittag. Vielleicht wäre ich da dann zu herzlich und nicht mehr sachlich. Aber ja, die Frage, die da dahinter steht, ist ja auch eine, ja, nach Orientierung, würde ich sagen. Ne? Also diese Horoskope ersetzen ja vielleicht auch so eine Spiritualität, die manche haben als Halt, nach einer Zerstreuung vielleicht auch. Mhm. Ist das?
Das ist der banalste Moment in meinem Leben, glaube ich. Ne? Also das ist, ich liebe es, diesen banalsten Moment zu zelebrieren. Ich liebe es so ein bisschen auch dieses weibliche, weiche, also ne, also aus diesem Kaffeesatz lesen oder irgendwie Tarot legen und so weiter. Ich liebe es einfach, das zu zelebrieren, und ich finde, es ist so schön, so den so das Jahr ausklingen zu lassen. So.
Vielen Dank, Ebru Taşdemir von der Wochenzeitung Der Freitag, für die Stunde gemeinsames Nachdenken über die Themen des Tages. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Freude mit den Horoskopen aller Danke. Zeitschriften.